Update verfügbar. Ein Podcast des BSI.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
Und ich bin Michael Münz und in dieser Folge geht es um ein Thema, das gerade intensiv diskutiert wird. Deepfakes. Was hat's mit diesen Fälschungen auf sich? Wann sind sie deep, wann eher shallow? Und warum ist es wichtig, diese im digitalen Alltag zu erkennen? Darüber sprechen wir mit Markus Ohlmann vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ich bin schon sehr neugierig, es gibt viel zu besprechen und bin sicher, das wird ein weiteres erkenntnisreiches Gespräch, von dem wir ja letzte Folge auch schon eins hatten. Und Ute, du klangst am Ende der Folge ein bisschen nach Information Overload. Hast du denn jetzt die Folge inzwischen verarbeiten können?
Ja, wir hatten ja Emanuel und Tim zu Gast, zwei Hacker, die auf der guten Seite der Macht stehen. Also ihr Wissen über die Hintergründe von vielen der Angriffe, die wir besprochen haben, für das Allgemeinwohl, würde ich mal sagen, nutzen. Und das war einer der Aspekte, der für mich hängen geblieben ist, dass sie eben eine Motivation haben, diese Fähigkeiten, mit denen Hacker destruktiv arbeiten, für das andere zu nutzen, nämlich um Dinge zu erkennen, nachzuvollziehen, was bei Angriffen oder bei Hacks passiert und dann eben auch aufzuklären. Also nicht nur uns im Podcast, sondern ihr Umfeld, ihre Kunden im Bekanntenkreis, also dass wir alle besser geschützt sind. Das ist bei mir hängen geblieben. Und dann das Letzte, so ziemlich am Ende, ich glaube, Emanuel hatte das gesagt, Kopf und Kontext. Das konnte ich mir gut merken, dass passt beispielsweise die E-Mail oder die SMS, die ich jetzt lese, in meinen Kontext? Also ist das eine Firma, bei der ich bestelle? Ist das eine Bank, bei der ich ein Konto habe? Ist die Person mir vielleicht bekannt? Und der Kopf bedeutet, ist mein Kopf gerade klar? Also bin ich aufmerksam für das, was ich da lese? Oder bin ich wieder mit 35 Sachen gleichzeitig beschäftigt und sollte lieber ein Stück zurücktreten und mir das in Ruhe nochmal angucken, bevor ich irgendwas mache, was nachher zu einem Problem führt? Also das sind so meine zwei Takeaways, die ich gut in Erinnerung behalten habe. Und bei dir ist dir nach dem Gespräch vielleicht ein einsamer USB-Stick begegnet? Und wenn ja, hast du ihn mitgenommen und eventuell sogar irgendwo eingesetzt?
Selbst wenn ich einen gesehen hätte, hätte ich ihn natürlich nicht mitgenommen. Also dieses Thema Faktor Mensch und wie man Menschen dazu bewegen kann, unvorsichtig zu sein, das hat mich sehr bewegt. Also auch diese Aussage, dass man die Technik noch so gut absichern kann, dass es am Ende reicht, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter unvorsichtig ist und auf einen Link klickt, einen unbekannten USB-Stick einsteckt oder ein Passwort weitergibt und schon ist der Zugang zum Netzwerk da. Also das war wirklich etwas, wo ich gedacht habe, okay, dieses Menschen manipulieren, damit die etwas machen, was mir in meinen Plan passt, das habe ich wirklich als wichtig abgespeichert.
Ja, das nennt man Social Engineering. Also unsere, sag mal, Grundgefühle und Bedürfnisse zu nutzen, Angst, Neugierde, ne, auf der Suche nach einem Schnäppchen. Und da gibt's jetzt auch einen Fall im Bundestag, vor dem hat das BSI kürzlich nochmal gewarnt. Da kontaktieren Kriminelle die Zielpersonen, also in dem Fall sind es Abgeordnete oder deren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Die bekommen eine SMS und die Kriminellen geben sich aus als Politiker, Politikerinnen, ne, aus dem ähnlichen Umfeld, man wolle gerne Kontakt aufnehmen und ein vertrauliches Gespräch führen und dafür solle diese angesprochene Person gerne auf einen sicheren Messenger-Dienst wie, was ich, Signal, WhatsApp oder Telegram wechseln, damit das so erfolgen kann.
Ja, das klingt aber schon irgendwie, ich weiß auch nicht, dieser Wechsel auf ein anderes System, was ist denn dann der Hintergrund, wenn sowieso schon der Kontakt da ist?
Naja, es soll ja vertraulich sein. Also man vermittelt den Eindruck, wenn wir auf ein anderes Medium gehen, dann kann da keiner mithören. Und auf diesem Weg sollen die Betroffenen aber dazu gebracht werden, sich eben bei einem der Dienste ein neues Konto anzulegen. Und dann versuchen die Täter unter einem Vorwand den Authentifizierungscode zu erhalten, der dann genutzt werden kann, um in dem Namen der Person, die man da angesprochen hat, ein weiteres Konto einzurichten, um dann damit, was weiß ich, zu tun. Also die Motive sind wohl noch nicht ganz klar. Aber sobald jemand deinen Authentifizierungscode hat, könnte er eben in deinem Namen noch ein weiteres Konto einrichten und dann vielleicht über den Messenger-Dienst, ne, als dich ausgebend mit Personen in Kontakt treten. Das ist nichts Neues, sagt das BSI. Da braucht man ja auch nicht unbedingt viel technisches Know-how. Aber sie wollen jetzt nochmal sensibilisieren. Und was das, ich sag mal, Interessante oder Mysteriöse war, in derselben Woche, als ich das gelesen habe, ist bei mir in einem dieser Dienste aufgepoppt, XY, also eine gute Freundin von mir, nutzt jetzt diesen Messenger-Dienst. Da war aber ein ganz seltsames Foto von ihr, also nicht von ihr, es war sogar ein Mann statt einer Frau. Und es war auch nicht ihre Telefonnummer. Und dann habe ich sie angefunkt auf einem anderen Kanal und habe gesagt, hör mal, hast du jetzt gerade hier, ne, diesen Messenger? Sagt sie, nee, ich habe die App schon vor ein paar Wochen gelöscht, ich bin da gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang ist, aber ich habe gedacht, nochmal den Tipp rausgeben an alle, wenn Personen auf einem Messenger-Dienst ein neues Konto haben, das dir aber fishy vorkommt, dann frag sie lieber auf einem anderen Weg, ob sie das tatsächlich sind. Weil in diesem Fall war es eben niemand, den ich kannte. Und das gilt ja vielleicht auch für die Politiker und Politikerinnen, die jetzt von dieser Masche offensichtlich gerade betroffen sind.
Ja, offensichtlich ist eine gewisse Skepsis heutzutage echt angebracht, nicht nur bei E-Mails oder auch bei Messenger-Diensten, sondern auch am Telefon, also bei Anrufen. Die Bundesnetzagentur verzeichnet nämlich einen erheblichen Anstieg von Beschwerden über Fake-Anrufe vermeintlicher Polizeibehörden. Die Bundesnetzagentur erhält Hinweise darauf, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Anrufe im Namen von Europol oder eben anderen vermeintlichen internationalen Polizeibehörden wie Interpol oder FBI erhalten und hat im Juni mehr als 7600 Beschwerden verzeichnet. Im Vergleich dazu zu Anfang des Jahres ging die Zahl gegen null. Also da ist jetzt gerade richtig viel los.
Welche Masche verbirgt sich dahinter? Also wer ist praktisch die Zielgruppe und was soll damit erreicht werden?
Also Ziel der Anrufe sind offensichtlich ältere Menschen. Da klingelt dann das Telefon und bei Annahme des Anrufes ist eine Bandansage zu hören. Und da wird man dann aufgefordert, dass man auf dem Tastenfeld die 1 drückt, um dann weitergeleitet zu werden. Also eigentlich so ein Vorgehen, was man ja auch so aus Warteschlangen und so kennt. Und nach Drücken der Taste erfolgt eine Weiterleitung zu einer Person, die teils in englischer Sprache zur Herausgabe persönlicher Daten oder zur Überweisung von Geld auffordert. Was auch fies ist, ist, dass die Absenderkennung der Anrufe deutsche Rufnummern sind. Da ist was manipuliert worden. Und die Anrufe haben ihren Ursprung eigentlich im Ausland. Und die Bundesnetzagentur warnt davor, den Anrufern persönliche Daten mitzuteilen oder auch Geldzahlung zu leisten. Stattdessen Anruf beenden, Aufforderung, eine Taste zu drücken, zu ignorieren und damit auch dokumentiert wird, dass so etwas passiert, Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle stellen, damit solche Anrufe auch erfasst werden können.
Also auch wieder das Thema Faktor Mensch und hier offensichtlich mit Angst, ne? Also eine Polizeibehörde, die dann was von dir will, klingt ja erstmal offiziell und viele reagieren vielleicht drauf. Also Skepsis, auch am Telefon, nicht nur, wenn die Messenger-Dienste neue Personen angeben. Und Skepsis ist ein gutes Stichwort für unser Thema heute. Wir möchten ja über Deepfakes sprechen. Und dazu haben wir uns Markus Ullmann vom BSI eingeladen. Freuen uns sehr, dass du da bist, Markus. Stell dich bitte mal kurz vor. Was ist dein Hintergrund? Wie bist du ins BSI gekommen und was machst du heute dort?
Ja, hallo Ute, hallo Michael. Danke, dass ich heute bei euch sein darf. Gerne sage ich was dazu. Also ich bin von Hause aus Elektroingenieur und Anfang 1991 wurde das BSI gegründet und im Vorfeld wurden halt Kolleginnen und Kollegen gesucht und IT-Sicherheit war für mich vollkommen neu, total spannend und ich gehe immer auf spannende Sachen. Dachte ich, das wäre mal ein Thema für dich und so habe ich mich dann beim BSI beworben. Man hat mich genommen und ich hatte mir eigentlich gar nicht vorgestellt, dass ich so lange beim BSI bleibe. Das war eigentlich gar nicht geplant, aber ich fühle mich dort eigentlich sehr wohl und habe wirklich mit sehr spannenden Themen zu tun. Jetzt mittlerweile über 30 Jahren. Mittlerweile darf ich auch eine Gruppe leiten, ein Referat heißt das ja bei uns. Und wir haben so Themen von Blockchain, digitales Zentralbankgeld, autonomes Fahren, Angriffe auf autonome Fahrfunktionen bis hin zu biometrischen Systemen und Deepfakes. Und da schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis halt für das Gespräch heute. Und wenn ich das mal so ein bisschen umschreiben darf, wir gestalten durch Angriffe und kaputt machen. Und das ist immer unser Einstieg. Es ist aber kein Selbstzweck, sondern am Ende des Tages wollen wir einfach die Systeme verstehen, Schwachstellen verstehen und dann im nächsten Schritt halt Anforderungen definieren und Prüfkriterien definieren, damit wir am Ende des Tages auch zu besseren und sicheren Systemen kommen. Das ist sozusagen immer unser Regelkreis. Erst kaputt machen und dann gucken, wie man es besser machen kann.
Prima. Bevor wir ins Thema einsteigen und uns ein bisschen intensiver über Deepfakes und ja auch vielleicht über ein bisschen biometrische Systeme austauschen, haben wir auch für dich die obligatorische Entweder-Oder-Frage. Du hattest gerade schon das Stichwort 30 Jahre genannt. Wir wollen von dir gerne wissen, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du dann nochmal die 30 Jahre zurückreisen und vielleicht da noch was anderes machen oder lieber 30 Jahre nach vorne in die Zukunft reisen?
Also ich denke mal, ich würde dann eher 30 Jahre in die Zukunft reisen, weil mich haben halt immer, ich sag mal, spannende neue Themen halt irgendwie interessiert. Und naja, ich habe sicherlich viele interessante Sachen oder durfte interessante Sachen in der Vergangenheit machen, aber spannender fände ich dann schon die Zukunft irgendwie und nicht so alten Kram wieder aufwärmen. Das kann man sicherlich auch machen, wäre aber eher nicht so mein Ding.
Ja, danke dir. Wir bleiben mal in der Gegenwart jetzt heute, weil das Thema Deepfakes hat ja doch einige Aufmerksamkeit in den Medien erregt und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin Interesse geweckt. Es kam ja raus kürzlich, dass mehrere BürgermeisterInnen in europäischen Hauptstädten mit einem vermeintlichen Wladimir Klitschko, also ihrem Amtskollegen aus Kiew, zu einem Videocall verabredet waren. Es stellte sich dann raus, nach und nach, dass der Klitschko in all diesen Gesprächen am anderen Ende der Leitung eine Fälschung war. Es hieß, es sei sogar ein Deepfake. Kannst du mit deinen Kenntnissen ein bisschen beleuchten, was da genau passiert ist?
Also ich versuche das und sage aber zu Beginn einschränkend, wir haben jetzt selber keine Quellinformationen, dass wir uns das selber anschauen konnten, sondern ich kann quasi jetzt auch nur berichten, was wir sozusagen über die Medien mitbekommen haben, insbesondere auch Investigativjournalist Daniel Laufer. Und das klang für uns eigentlich, was er so analysiert hat, relativ schlüssig. Und was wir verstanden haben, war, dass die Staatskanzlei angefragt worden ist für ein Interview. Und da spielt sicher schon mal das Thema sicherer Kanal eine Rolle. Das heißt, wer hat eigentlich angefragt? Die war die Annahme, das kommt aus dem Klitschko-Umfeld, was dann sicherlich nicht richtig war. Was wir wissen ist, dass Herr Klitschko mit dem ukrainischen Journalisten Gordon im April ein Videocall durchgeführt hat. Und dieser Call ist irgendwie öffentlich gestellt worden. Das heißt, ist irgendwie verfügbar. Und der ARD-Journalist hat von der Staatskanzlei von dem Gespräch 5 Fotos bekommen. Also die haben das nicht komplett aufgezeichnet, sondern angeblich nur 5 Fotos gemacht, also quasi Momentaufnahmen aus diesem Videocall. Und er konnte nachweisen, dass alle 5 Fotos sozusagen inklusive Kontext in dem Video aus dem April drin stecken. Da sind auch keine Veränderungen gemacht worden, sodass jetzt eigentlich die große Annahme ist, dass man sich dieses alte Videocall vom April hergenommen hat und hat dort Frames rausgeschnitten, die sozusagen ja zusammengefügt offline und nachher abgespielt. Und in Vergleich, und wenn man dann sozusagen noch vielleicht irgendwelche Bildstörungen dort mit einbaut, die vielleicht so einen schlechten Kanal simulieren sollen, dann ist das vielleicht schon mal die erste Technik. Und dann zur Audiospur kann ich jetzt nicht so viel sagen, was dort eigentlich passiert ist. Ich habe aber gehört, dass wohl ein Übersetzer mit eingebunden war. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Und das macht dann auch deutlich, wieso, ich sag mal, dass die Synchronisierung zwischen Sprache und, sag mal, Mundbewegung und dann der Sprachausgabe nicht als ein möglicher Fake aufgefallen ist. Weil, ich sag mal, in einem normalen Video muss ja sozusagen die Mundbewegung zur Sprache passen. Und wenn man dann sozusagen einen Zwischenhändler dort einschaltet, dann ist von vornherein klar, dass das nicht synchron sein muss oder kann, weil ein anderer spricht. Das heißt, so dann Frage, das war von daher gesehen kein Deepfake, sondern eine andere Manipulation. Aber ich glaube, das Entscheidende ist weniger die Frage, war es ein Deepfake oder ein anderer Fake? Es war einfach ein Fake und die Bürgermeisterin oder die Staatskanzlei in Berlin, Senatskanzlei, sind darauf reingefallen. Und ich glaube, das ist eigentlich die wesentliche Message. Sozusagen sind jemanden auf den Leim gegangen.
Also spielt in diesem Fall, ist es gar keine, also es ist natürlich auch technisch interessant zu hören, wie das gemacht worden ist, aber es ist eigentlich auch mehr ein Beispiel für Social Engineering, also dass über bestimmte Methoden, Kommunikation Menschen dazu bewegt worden sind, den Termin anzunehmen und ja nicht nur in Berlin, sondern ja auch in anderen Städten, wie wir mittlerweile wissen.
Ja, genau. Also diese Komiker Wovan und Lexus, die ja irgendwie, hat man auch ein bisschen recherchiert, wohl von ein, oder für eine Gazprom-Tochter arbeiten, dieses YouTube, sind wohl bezahlt worden dafür und scheinen sich das halt irgendwie zum Ziel zu machen, westliche Politiker auf den Arm zu nehmen. Das war jetzt ein Beispiel.
Was sind denn für dich, also mit deinem Hintergrundwissen, so Lehren daraus? Also auf was sollte so eine Senatskanzlei oder ein Bürgermeisterbüro achten, wenn so Anfragen, ich meine, vielleicht war es auch der Promi-Faktor, ne? Wer möchte nicht mit Klitschko sprechen in der heutigen Zeit? Aber was wären so Dinge, die man jetzt daraus lernt, nicht nur technisch, sondern tatsächlich auch in dem eigenen Schutzverhalten?
Ja, das habt ihr eigentlich ganz zu Beginn schon mal angesprochen und das ist hier nicht anders, überhaupt mal zu prüfen, ob das eine valide Anfrage ist und ob die Anfrage halt wirklich sozusagen aus dem Vitali Klitschko oder Klitschko-Umfeld kommt. Ne, vielleicht nochmal auf einem zweiten Kanal rückfragen, ist das wirklich so? Seid ihr es wirklich? Ne, das einfach nochmal verifizieren. Genau, das ist, glaube ich, so der springende Punkt, nach Möglichkeit im Vorfeld zu klären, spreche ich da mit einer vertrauenswürdigen Quelle oder setze ich jemandem auf? Ist natürlich irgendwie, ich sag mal, lästig und einmal, man geht ja immer so vom Gutfall aus, aber ich sag mal, gerade in dem Umfeld und vielleicht von der Erfahrung heraus, gerade im politischen Raum, dass das gezielt gemacht wird, sollte man dann vielleicht einfach nochmal so eine, wäre, als sozusagen die Anfrage von euch kam, habe ich mit Kollegen mal ein bisschen näher hingeschaut, was da eigentlich passiert ist. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, ich würde das auf keinen Fall ausschließen, dass so etwas grundsätzlich nicht als Deepfake passieren könnte, weil wir sind auch dort ganz praktisch unterwegs im Umfeld von Deepfakes, sowohl was die Videospur angeht, als auch Audio, synthetisch Audio für eine Zielperson hin zu adaptieren. Und also sprich, dass ich hier spreche, aber klinge so wie du, Ute, oder du wie Michael, auch immer wieder unter dem Gesichtspunkt, das sozusagen als Angriff erstmal oder dieses Bedrohungspotenzial zu fassen. Was geht eigentlich mit Tools, die wir nutzen nur öffentlich verfügbare Tools, die wir heute haben, um dann im nächsten Schritt zu klären oder zu analysieren, was kann man eigentlich heute tun, um so etwas automatisiert zu erkennen, weil da muss es ja hingehen. Genau, also deswegen könnte ich mir das durchaus vorstellen im ersten Schritt, dass das ein Deepfake gewesen sein könnte, was sich jetzt im Nachhinein als ja nicht so herausgestellt hat. Aber grundsätzlich möglich auf jeden Fall.
In dem Kontext sind ja eine ganze Menge Begriffe formuliert worden. Also Deepfake, Shallowfake, Cheapfake und so. Kannst du uns mal ein bisschen von der technologischen Seite her erklären, wo die Unterschiede sind?
Ich fange mal vielleicht einfach damit an, was wir gerade hier gesehen haben oder gesehen konnten wir es ja nicht, aber was besprochen haben, Vitali Klitschko. Sehr wahrscheinlich hat man ein altes Video hergenommen, was sozusagen öffentlich war und hat aus diesem Video dann Sequenzen rausgenommen und das irgendwie geschickt zusammengebaut. Sehr wahrscheinlich ist da gar keine künstliche Intelligenz irgendwie eingesetzt worden. Das ist dann halt ein einfacher Fake und du hast gerade Begrifflichkeiten genannt. Das würde halt eher so in diese Richtung gehen. Deepfake ist irgendetwas, und da kommt der Name Deep her, wo man tiefe und neuronale Netze einsetzt, tief für deep, für tief, also relativ komplexe neuronale Netze, die man dann für eine Aufgabe trainiert. Also das Funktionsverhalten dieser tiefen neuronalen Netze trainiert man. Stichwort ist maschinelles Lernen. Und Deepfakes bedeutet, dass man letztendlich auch tiefe neuronale Netze verwendet hat, um den Angriff durchzuführen. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise für dich, Ute, ein Audio-Deepfake machen wollten, dann bräuchten wir eine Sprachausgabe von dir, möglichst lange, viele, viele Minuten. Und in ein vortrainiertes Audiosystem, das würden wir mit deinen Sprachsamplen weiter trainieren oder auf deine Person trainieren. Und dann gibt es zwei Klassen von Systemen. Die einen sind Voice-Conversion-Systeme. Dann wird der Michael sprechen und klingt so wie du, wenn das Zielsystem auf dich trainiert wäre. Genau. Und die zweite Geschichte sind Text-to-Voice. Das heißt, ich gebe dem System eine Textnachricht, also wirklich Text, und das System würde dann, wenn es auf dich trainiert ist, aus dem Text synthetische Sprachausgabe machen für deine Person. Und wir beobachten das seit, ja, ich sag mal, circa 2 Jahren, also im Wesentlichen frei verfügbare Tools, die man sozusagen einfach frei nutzen kann, und muss einfach sagen, vor einem guten Jahr war es noch sehr schwierig, das